Dieser Podcast wird präsentiert von Effektiv Spenden. Als unabhängiger Charity-Check helfen wir deiner Spende, damit sie mehr Wirkung hat.
NZZ Akzent. . 2012. Hugo Chávez hat ein Problem.
La presencia en la misma área afectada de algunas células malignas.
Sein Krebs ist wieder zurück.
Es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica.
Das gibt er der überraschten Nation Venezuela an einem Samstagabend in einer Fernsehübertragung bekannt. Also sitzt er da, umgeben von seinen Ministern, und spricht über die Errungenschaften der sozialistischen Revolution in Venezuela, aber auch über die Sabotageversuche der Kapitalisten. Und dann deutet er auf seinen Außenminister, zu seiner Linken.
Pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro.
Stämmig, dunkle, dichte Haare und einen Schnauzer.
Se obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Falls etwas passieren sollte, sagt er zum Publikum, werdet ihr sicher Nicolás Maduro zum neuen Präsidenten wählen. Und er spricht Maduro an, aber der nuschelt nur ein bisschen verlegen.
¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás?
Seis años y tres meses.
Werner, warum hat Chávez 2012 diesen Nicolás Maduro ausgewählt?
Innerhalb des Regimes von Chávez drohte vielleicht ein Machtkampf auszubrechen. Was hat Chávez gemacht? Er hat einen Kompromisskandidaten genommen in diesem Maduro. Einer, der nicht unbedingt am einflussreichsten war in diesem Moment, aber ein Kandidat, wo sich alle einflussreichen Top-Leute in seinem Regime darauf einigen konnten, ihn zu akzeptieren.
Mhm.
Heutzutage wird er nicht mehr besonders moderat angeschaut, natürlich der Maduro in der Weltpolitik. Er steht jetzt sogar in offenem Konflikt mit den USA.
Donald Trump hat zum Beispiel ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf Venezuelas Diktator Nicolás Maduro ausgesetzt. Der Auslandredaktor Werner Marti erklärt, wie es so weit kommen konnte. Ich bin Simon Schaffer. Der Kompromisskandidat Maduro gilt heute als Diktator und liegt im Clinch mit den USA. Wie ging das, Werner?
Maduro kam aus dem Mittelstand in Caracas. Er hatte drei Schwestern oder hat sie noch. Sein Vater war Gewerkschaftsführer. Er war Sohn, war von Anfang an auch politisch, hat so in politischen Organisationen mitgemacht, schon mit 12 Jahren. Hm. Im Gegensatz zu seinen Schwestern hat er dann aber nicht studiert, sondern er hatte ein bisschen ein zielloses Leben nach der Mittelschule und als Busfahrer gearbeitet.
Hm.
Dann hat ihn eine dieser linken Organisationen nach Kuba geschickt, in der Kaderschmiede der Kommunistischen Partei in Kuba. Und das war ein Wendepunkt in seinem Leben. Er ist plötzlich zielorientiert geworden, ist dann nach seiner Rückkehr Gewerkschaftsführer geworden bei den Buslinien von Caracas, bereits 1998 dann ins Parlament gewählt worden, zusammen mit Chávez, der dann als Präsident gewählt wurde, im gleichen Wahlgang.
Also er hat sich ihm angeschlossen eigentlich.
Genau, okay. Ja. Und ist dann 2006 Außenminister geworden, was er für etwa 6 Jahre war, bis ihn dann eben Chávez auf den Thron hob, sozusagen.
Okay, also ist eigentlich vom Busfahrer zum Präsidenten oder zum Außenminister und dann Präsidenten in was 15 Jahren, oder?
Genau.
Also ziemlich schnell geschafft.
Genau. Aber der Maduro hatte ein Problem, als er praktisch die Macht übernahm. Ihm fehlt das Charisma von Chávez. Es fand dann eine Wahl statt, 2013, und offiziell hat er die knapp gewonnen. Die Opposition hat zwar behauptet, es hätte auch Betrug gegeben, aber auf jeden Fall hat er bei weitem das Resultat, das Chávez noch ein halbes Jahr vorher erreicht hatte, nicht mehr erreichen können. Und dann kam nach seinem Tod noch ein weiteres Problem hinzu. Der Ölpreis, der war während der Zeit von Chávez sehr hoch.
Ja.
Chavez konnte damit sein Budget mehr als verzehnfachen und hat das Geld natürlich dann auch benutzt, um Sozialprogramme zu machen und die Leute an sich zu binden. Und mehr oder weniger gerade mit dem Tod von Chavez ist dieser Ölpreis zusammengefallen. Jedenfalls begann dann eigentlich fast mit dem Eintreten von Maduro in die Präsidentschaft, begann auch ein Wirtschaftsabschwung.
Es ist schon krass, oder, wenn ein ganzes Budget einer Regierung eins zu eins eigentlich am Ölpreis hängt.
Genau. Über 90% des Handelseinkommens von Venezuela, also der Exporte von Venezuela, über 90% davon stammt vom Öl. Zudem kamen immer mehr die Folgen von der Wirtschaftspolitik, der interventionistischen Wirtschaftspolitik von Chavez zum Ausdruck, sodass dann der Output an Öl massiv gesunken ist. Also zu Beginn, als Chavez an die Macht kam, waren das etwa 3 Millionen Barrel pro Tag. Heutzutage sind es noch etwa 1 Million Barrel.
Okay. Obwohl das da so viel liegen würde, oder?
Genau. Also man sagt, Venezuela habe eigentlich die größten bekannten Erdölreserven der Welt, also das Land mit den meisten Reserven. Also sie haben natürlich noch Mineralien, vor allem Gold ist noch sehr wichtig in Venezuela. Also das Öl und die anderen Mineralien, die waren vorher relativ stark kontrolliert von den Amerikanern. Auch Europäer waren da involviert. Das hatte dann schon begonnen, dass das nachher mehr nach China ging vor allem. China gab auch große Kredite der Regierung von Chavez und Maduro und das war natürlich für die USA nicht gut. Und zwischen 2013 und 2018 halbierte sich die Wirtschaftsleistung und 9 von 10 Venezolanern fielen in Armut.
Okay, und das trotz diesem Rohstoffschatz eigentlich.
Genau.
Und Maduro kann sich halten, trotz all dem?
Die Wähler haben ihm dann 2015 praktisch die Quittung gereicht. Er hat massiv verloren bei den Parlamentswahlen von 2015. Fast 2/3 der Sitze gingen dann an die Opposition. Maduro hat aber einmal mehr dann seinen Trieb zur Machterhaltung ausgelebt und hat dann dieses Parlament de facto ersetzt durch das oberste Gericht. Also das oberste Gericht begann dann das Parlament zu kontrollieren. Und 2017 hat er dann das Parlament durch eine verfassungsgebende Versammlung ersetzt. In seinem Fall war das aber wirklich nur ein Trick, weil diese verfassungsgebende Versammlung hat nie auch nur einen Paragraphen entworfen für eine neue Verfassung.
Und das gelingt ihm alles? Er kann einfach sein eigenes Parlament sozusagen einsetzen?
Es gab große Protestwellen, vor allem in Caracas auf der Straße. Die erste war schon 2014 und nochmals eine andere dann 2017. Da wurde monatelang auf den Straßen demonstriert. Das Regime ist mit repressiven Sicherheitskräften dagegen vorgegangen. Da wurden insgesamt mindestens 120 Leute getötet in diesen beiden Jahren. Dann hat er politische Gegner, wie das solche Regime machen, verhaftet, gefoltert. Einzelne sind sogar gestorben. Er hat auch die Sicherheitskräfte und vor allem die Armee intern kontrolliert, dass es da keine Abtrünnigen gibt. Und trotzdem ist es dann zu Anschlägen und vor allem zu einem Putschversuch von Seiten der Opposition gekommen.
Wir sind gleich zurück.
Du willst helfen? Wir helfen dir, damit deine Spende wirklich etwas bewirkt. Effektiv spenden ist der unabhängige Charity-Check der Schweiz. Anhand wissenschaftlicher Methoden analysieren wir Hilfsorganisationen und vervielfachen die Spendenwirkung bis zu 100-mal. Mach die Welt ein bisschen besser auf effektiv-spenden.org.
Ein Angriff fand 2018 statt bei einer Militärparade. Maduro hält da gerade eine Rede und spricht von wirtschaftlichem Aufschwung. Da explodiert etwas, er und alle anderen schauen nach oben, die Bodyguards reagieren und schirmen ihn sofort ab. Was war das für eine Explosion, Werner?
Es war eine Drohne, die während dieser Militärparade Richtung Maduro flog. Und die explodierte allerdings mit relativ großem Abstand zu Maduro. Wenige Monate später ist auch ein Putschversuch gescheitert und Maduro kam dadurch natürlich unter Druck. Er hat dann abwechselnd die Nachbarländer, die Opposition und die USA beschuldigt, dass die da dahinter stehen, Leute auch immer wieder verhaftet. Das Klima hat sich da dann wirklich ein bisschen gegen ihn gewendet.
Und hilft ihm das vielleicht auch, also sich sozusagen als, so als Opfer darzustellen in irgendeiner Form?
Ich glaube, beim venezolanischen Volk hat das höchstens bei seinen Anhängern, die es dann immer noch gab, geholfen. Die anderen haben das ihm einfach nicht abgenommen. Die nächsten Präsidentschaftswahlen waren dann 2024. Und im Vorfeld dieser Wahlen gab es ein Agreement mit den USA, dass die Opposition doch wieder mitwirken darf und ihre Kandidaten stellen. Maduro hat das dann zugelassen. Und die haben nämlich im letzten Moment noch einen Kandidaten registriert, der sehr unbekannt war. Das war ein ehemaliger Diplomat. Und plötzlich konnte der praktisch die Stimmen der Opposition auf sich vereinigen. Und er gewinnt dann 2024 im Juli in einem Erdrutschsieg, muss man annehmen. Die Stimmenmehrheit der Opposition war so groß, dass es Maduro nicht mehr möglich war, durch faule Tricks das Wahlresultat zu ändern. Und was hat er gemacht? Er hat dann einfach bekannt gegeben, er habe mit 51% der Stimmen gewonnen, ohne jegliche Beweise dafür. Aber die Opposition wurde intern trotzdem stärker, denn er war jetzt völlig delegitimiert.
Ja. Wie kommt es dann zum Konflikt mit den USA?
Der Konflikt mit den USA war, wie gesagt, eigentlich schon latent seit der Präsidentschaft von Chavez. Verstärkt gab es aber dann einen Konflikt in der ersten Amtszeit von Trump. 2019 klagte die US-Justiz führende Figuren des Maduro-Regimes an, dass sie involviert sind in Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte. Der Hauptteil dieser Anklage ist, dass es ein Kartell praktisch gibt der venezolanischen Regierung. Sie nennen das Sonnenkartell, weil Sonnen, das sind die Gradabzeichen der venezolanischen Generäle, und in diesem Drogenkartell sind dann laut den USA vor allem hohe Militärs aus Venezuela drin. Und sie sagen, dass Maduro eigentlich der Chef dieses Kartells ist. Das Entscheidende ist, dass eigentlich die Regierung dann das schützt. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erklären. Venezuela war eine sehr wichtige Route, um Kokain aus Kolumbien in die USA und nach Europa zu bringen. Ist es immer noch heute, aber ein bisschen weniger wichtig als früher.
Und warum soll Maduro das nutzen? Also geht es um das Geld an sich?
Ich glaube, es geht einerseits um das Geld, also für seine Untergebenen ist ja das dann auch eine Möglichkeit, zusätzliche Pfründen zu erhalten. Ja. Und andererseits ist natürlich die Verwicklung in diese Geschäfte für diese Leute auch gefährlich. Also solange Maduro an der Macht ist, sind sie praktisch geschützt. Aber falls das Regime einmal fallen sollte, müssen sie natürlich mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Auch das führt dann dazu, dass sie eigentlich nochmals loyaler sind gegenüber Maduro. Also Maduro nützt das auch als Mittel, um Loyalität zu erkaufen.
Today, the Trump administration released footage of a strike that took place on October 17.
U.S. military hit an alleged drug boat off the coast of Venezuela Tuesday, killing the six men on board and destroying the vessel in one single strike.
Seit Anfang September hat ja Trump massiv Truppenteile der Navy in die Karibik geschickt vor Venezuela und hat begonnen, Drogenschiffe, meistens sind das so Schnellschiffe, er behauptet, das seien Drogenschiffe, hat aber eigentlich dafür auch nie richtig den Beweis vorgelegt, aber er hat begonnen, diese aus der Luft einfach abzuschießen und zu versenken.
Warum ist das Trump so wichtig? Also warum dieser harte Fokus auf Maduro, auf Venezuela und eben mit diesen Drogen?
Einerseits hat Trump ja auch im Wahlkampf jetzt den amerikanischen Bürgern versprochen, dass er etwas macht gegen dieses Drogenproblem. Das sind ja bis zu 100.000 Leute, die da sterben in den USA. Und wenn er jetzt gegen Venezuela vorgeht, kann er das natürlich auch als PR Coup praktisch verwenden. Mhm. Es ist allerdings zu sagen, dass es, wenn man es genau anschaut, ein bisschen fragwürdig ist, weil das Hauptproblem mit den Drogentoten in den USA ist das Fentanyl, nicht das Kokain. Und das Fentanyl kommt eigentlich über die mexikanische Grenze in die USA, wird auch in Mexiko hergestellt.
Ja, also auch ein gewisser Show-Effekt.
Genau.
Hinter den Kulissen finden aber schon auch noch Verhandlungen statt, oder?
Genau. Im Rahmen dieser Verhandlungen hat dann Maduro anscheinend sehr weitgehende Eingeständnisse gemacht gegenüber der USA, nämlich dass die USA wieder Zugriff kriegen könnten über die Rohstoffe in Venezuela, amerikanische Firmen, dass die Priorität erhalten würden, diese auszubeuten. Das war praktisch, was Maduro in die Waagschale warf, um diesen starken Druck von den USA abzulenken.
Und Trump wurde dann auch darauf angesprochen, ob Maduro wirklich diese Angebote gemacht habe. Und das war seine Antwort.
He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to around with the United States. Thank you, everybody.
Thank you.
Er ist da sehr klar, was Maduro getan haben soll. Er hat absolut Angst.
Genau. Weil das, für Maduro ist das schon ein großer Schritt, weil die ganze sozialistische Revolution von Chavez war eigentlich gegen die USA gerichtet und gegen den US-Imperialismus. Und jetzt geht der Maduro praktisch auf die Knie und verspricht den Amerikanern, dass er ihnen all diese Rohstoffe wieder zur Verfügung stellen würde für die Ausbeutung.
Also sieht schon sehr nach Verzweiflung aus.
Ja. Und die Eskalation ging dann weiter. Am 24. Oktober befahl Trump dem größten amerikanischen Flugzeugträger, der USS Gerald R. Ford, dass sie sich vom Mittelmeer vor die Küste von Venezuela verschieben soll. Das ist natürlich dann eine noch viel stärkere Drohung für Maduro und hat die ganze Sache weiter eskalieren lassen.
Se están inventando una nueva guerra eterna.
Maduro hat dann behauptet, die USA wollten einen endlosen Krieg anfangen gegen Venezuela.
Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar.
Aber er sagt dann, Lateinamerika werde das verhindern.
Mhm. Und würde es das? Was denkst du?
Das wird kaum der Fall sein, weil selbst die Linksregime der großen lateinamerikanischen Staaten, Brasilien, Kolumbien und Mexiko, die früher Maduro eigentlich noch gestützt haben, mindestens mit ihrer Rhetorik, die haben sich nach der gefälschten Wahl von Maduro abgewendet und haben gesagt, sie akzeptieren ihn nur, wenn er da Beweise vorbringen könne.
Mhm. Also ein Flugzeugträger vor der Küste, Schiffe, die angegriffen werden. Die Frage ist, könnte es noch mehr geben, oder? Also wie kann es weitergehen?
Man muss eigentlich davon ausgehen, dass es nicht nur um das Versenken dieser Drogenschiffe geht, denn dafür braucht man sicher keinen Flugzeugträger. Ich glaube, letztlich ist das Ziel von Trump schon, dass es einen Regimewechsel gibt in Caracas. Ich glaube aber nicht, dass er da eine große amerikanische Invasion machen wird. Wenn schon vielleicht Kommandooperationen, also wenn er den Maduro zum Beispiel gefangen nehmen könnte und dann vorführen, als großer Drogenboss seinen Wählern vorführen in den USA, das wäre natürlich eine PR-Aktion sondergleichen. Also dass die Amerikaner vielleicht versuchen, entweder dass Maduro freiwillig geht oder dass sie dann Maduro und vielleicht auch noch ein paar andere Exponenten des Regimes irgendwie ausschalten würden.
Und dann?
Die Frage ist dann, ob es dann wirklich der Opposition gelingt, da wieder zur Demokratie zurückzukehren oder ob dann doch andere gewaltsam irgendwie sich an die Spitze setzen möchten. Venezuela hat aber einen großen Vorteil. Es hat erstens eine relativ lange demokratische Tradition vor Chavez und es hat jetzt immer noch eine gut organisierte Opposition und hat eine Leuchtgestalt an der Spitze praktisch in Beispiel der Friedensnobelpreisträgerin, die Maria Corina Machado. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Perspektiven da gar nicht so schlecht wären in einem Fall des Zusammenbruchs des Regimes von Maduro.
Mhm.
Aber das ist natürlich Spekulation, das könnte auch alles völlig in die Hosen gehen natürlich.
Mhm. Falls also diese Hoffnungsfigur Maria Corina Machado an die Macht käme, was könnte man da erwarten?
Machado ist eigentlich so eine marktliberale, vertritt liberales Gedankengut. Sie würde sicher wieder ein kapitalistisches Regime einführen und ermöglichen, dass es Auslandinvestitionen wieder gibt in Venezuela. Also das hat sie auch ganz konkret schon versprochen, auch gegenüber den Amerikanern, dass sie dieses Wirtschaftssystem wieder umstürzen würde, das jetzt im Moment existiert.
Danke, Werner, warst du da?
Gerne.
Das war der Auslandredaktor Werner Marti über Nicolas Maduro und Venezuela im Visier von Donald Trump. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.